HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, ganz besonderen Folge HMS und jetzt. Zu Gast ist in dieser Episode Dr. Christian Heise. Christian ist seit 100 Tagen der neue Präsident und Geschäftsführer der Hamburg Media School. Was genau eigentlich ein Präsident macht und wie sich seine neue Tätigkeit zu seinem Job bei Google unterscheidet, das erfahrt ihr unter anderem in dieser Folge. Los geht's und viel Spaß! Ja, hallo Christian, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wie war dein Wochenende?
Oh, das war sehr laut. Meine Uhr hat mich mehrmals daran erinnert, dass wenn ich mich weiterhin in so lauten Umgebungen aufhalte, dann könnte mein Gehör geschädigt werden. Aber es war eigentlich ein ganz normales Wochenende mit meinen Kindern.
Okay, also waren nur die Kinder zu laut. Oh je, es klingt auf jeden Fall nach einem anstrengenden Wochenende.
Danke, endlich sagt's mal einer, ja.
Ja, normalerweise haben wir hier ja Alumni zu Gast, aber du als neuer Präsident und Geschäftsführer bist natürlich ein ganz besonderer Gast, eine ganz besondere Ausnahme.
Oh Gott,
herzlich willkommen.
Danke.
Du bist jetzt seit etwa 100 Tagen im Amt. Wie waren denn so diese ersten 100 Tage für dich?
Also ich habe heute Morgen gelernt, dass 100 Tage eine ganz wichtige Zahl ist, weil mein Sohn ist jetzt auch 100 Tage an der Schule und für den war das ein sehr, sehr wichtiger Punkt für mich. Die ersten 100 Tage waren unfassbar großartig, sehr inspirierend, an einigen Stellen überraschend und insgesamt total bereichernd.
An einigen Stellen überraschend? Was war so überraschend?
Wenn man 9 Jahre lang für so ein globales Tech-Unternehmen arbeitet, dann neigt man, glaube ich, ab einem gewissen Punkt zu vergessen, dass einige Sachen, die man dort für selbstverständlich hält, dass die nicht überall selbstverständlich sind. Gibt ganz, ganz viele kleine Sachen, die man da sagen könnte, aber es ist tatsächlich, habe ich tatsächlich so unterschätzt, wie sehr ich mich innerhalb der 9 Jahre bei Google verändert habe, wie stark sich meine Arbeitsweise verändert hat und wie sehr sich auch meine Arbeitskultur verändert hat und mein Blick auf Arbeit und auf Kommunikation, auf Kolleginnen und Kollegen, solche Sachen. Und wenn man dann an einen so großartigen Ort wie hier kommt, der keine Tech-Plattform ist, dann ist man sicherlich an einigen Stellen überrascht, wie das Leben so wirklich funktioniert. Ein lieber Freund von mir hat unter den LinkedIn-Beitrag mit der Ankündigung, dass ich an die Hamburg Media School gewechselt bin, hat er runtergeschrieben, willkommen in der Realität. Und er hat das, glaube ich, ein bisschen sarkastisch gemeint. Ich meine das gar nicht sarkastisch, ich meine das eher tatsächlich progressiv und ich bin total hooked und immer noch total glücklich, dass ich diesen Schritt gegangen bin.
Du bist jetzt seit Januar an der HMS, aber wahrscheinlich kanntest du die HMS ja schon vorher. Was waren denn so deine ersten Berührungspunkte?
Ich kannte die HMS tatsächlich schon ein bisschen länger. Ich habe hier, und ich vergesse das Datum immer wieder, ich nehme mir immer wieder vor, das nachzugucken, aber ich habe tatsächlich einige Jahre hier gelehrt, in dem Kooperationsstudiengang mit der Leuphana-Universität, am Bachelorstudiengang Digital Media. Und darüber habe ich die HMS kennengelernt, weil ich selber an der Leuphana-Universität in Lüneburg promoviert habe. Und dann hier tatsächlich und in Hamburg gelebt habe, hier tatsächlich gelehrt habe. Und so habe ich die HMS ein bisschen kennengelernt. Und später, als ich dann angefangen habe, bei Google zu arbeiten, beziehungsweise die beiden Sachen, da gab es eine gewisse zeitliche Überschneidung, habe ich tatsächlich immer mal wieder mit meiner Vorgängerin auch darüber nachgedacht, wie man Google und die HMS näher zusammenbringen kann.
Heute bist du Präsident und Geschäftsführer. Etwas, was man vielleicht so nicht von einer typischen Hochschule kennt. Was genau macht denn überhaupt ein Präsident und was macht ein Geschäftsführer?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und also tatsächlich gibt's das auch an anderen Hochschulen. Da heißt die eine Hälfte nur ein bisschen anders und die Ausgestaltung der beiden Rollen ist meistens auf 2 Personen verteilt, wenn nicht sogar mehr. Und zwar, da ist es der Kanzler und der Präsident. Der Kanzler ist im weitesten Sinne sowas wie ein Geschäftsführer der Hochschule. Das heißt, er kümmert sich um das operative Geschäft. Da gibt es, wie gesagt, je nach Hochschule, Universität oder anderer Bildungseinrichtung immer so ein bisschen anderen Aufgabenbereich. Aber vom Prinzip her ist er für den Betrieb der Bildungseinrichtung verantwortlich, während der Präsident schon auch starke repräsentative Aufgaben hat und auch strategische Aufgaben, auch kommunikative Aufgaben innerhalb des Hochschulapparats wahrnimmt. Also man könnte das so ein bisschen aufteilen in quasi so Innenministerium und Außenministerium, ja.
Das ist wahrscheinlich schwer zu beantworten, weil du nicht so einen typischen Alltag hast, aber was gehört denn da so zu deinen Alltagsaufgaben?
Ja, also ich bin ja auch noch immer recht neu. Von daher kann man von so typisch noch gar nicht sprechen. Im ersten Monat wollte ich und habe mir sehr viel Zeit genommen, mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sprechen, Einzelgespräche zu führen, um auch zu erfahren, welche Erfahrungen die Kolleginnen und Kollegen hier gemacht haben bisher, was sie sich wünschen, welche Ideen sie haben, auch für die Weiterentwicklung der Hamburg Media School. Habe aber auch versucht, so oft es ging, mit Studierenden zu sprechen. Habe aber natürlich auch im ersten Monat schon angefangen, auch mit vielen der Partnerinnen und Partner, der Stakeholder der Hamburg Media School. Wir haben ja diverse Gremien, diverse Förderer, mit denen zu sprechen, um tatsächlich wirklich erstmal aufzusaugen, worauf ich mich da eigentlich eingelassen habe. Und ich glaube, dass das vermutlich wieder mal ein Mix war aus Präsidentenamt und Geschäftsführeramt. Geschäftsführeramt natürlich, wenn es darum geht, den Betrieb zu gewährleisten und auch mit den Kolleginnen und Kollegen viel zu sprechen. Und Präsidentenamt sicher in den Gesprächen mit den Stakeholdern um die HMS herum, die HMS zu dem Ort machen, macht, der sie ist, ja.
Du hattest schon erwähnt, dass du viele Jahre zuvor bei Google warst. Was hat dich denn jetzt an dieser Position hier an der HMS so gereizt?
Ganz, ganz viele Aspekte, die mich wirklich gereizt haben, hierher zu wechseln. Aber der ausschlaggebendste war unter anderem auch der, dass ich gerne, es gibt ja diese quasi Theorie des Circle of Influences und Circle of Concerns, ne, also das es so einen Bereich gibt, um den man sich Sorgen macht, der in den letzten Jahren bei vielen Menschen sicher sehr stark gestiegen ist aufgrund von allen Polikrisen und anderen Krisen, die wir so haben, und den Bereich, den man beeinflussen kann, ja, also wo man wirklich etwas verändern kann. Und die HMS hat mich gereizt, weil ich sie für einen Möglichkeitsraum halte, in dem diese beiden Circles, also diese beiden Bereiche wieder zusammengeführt werden kann. Und ich glaube, dass den Einfluss, den ich hier haben kann, die Zukunft von Medien in Hamburg, in Deutschland und Europa zu gestalten, sicher höher ist, als er jetzt bei Google zum Abschluss war, wo ich sehr viel Compliance-Arbeit und Produktarbeit gemacht habe, aber eben für eine Firma, für Google. Und ich glaube, dass der Einfluss, den man hier haben kann auf die Themen, die einen interessieren rund um Medien, der ist nochmal höher. Also einer der Hauptpunkte war tatsächlich, wieder mehr zu wirken und auch mehr, nicht jetzt Einfluss zu haben, aber Impact und Purpose zu spüren. Was ich übrigens auch bei vielen der Mitarbeiterinnen-Gespräche gehört habe, dass die Menschen, die hier arbeiten und auch die Menschen, die hier größtenteils studieren, sehr purpose-driven sind, also sich sehr damit identifizieren, was sie hier tun, wie sie es tun und warum sie es tun. Und das hat schon angesteckt, bevor ich überhaupt hier war.
Zuvor warst du ja bei Google im Nachrichtenbereich tätig und auch AI. Wenn man Google hört, denken wahrscheinlich viele erstmal an die Suchmaschine. Was genau war denn dein Tätigkeitsbereich dort?
Ja, stimmt. Also Google hat schon immer mit der Herausforderung zu kämpfen gehabt, dass der erste Gedanke die Suchmaschine war. Ich glaube, über die letzten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, hat sich das verändert. Also mittlerweile kennt ja auch jeder Google Maps und viele andere Produkte, die von Google angeboten werden. Gibt ja auch viele Produkte, die es nicht mehr gibt. Aber mein Tätigkeitsbereich hat sich immer so ein bisschen verändert. Ich habe angefangen 2015 bei Google zu arbeiten, um einen Innovationsfonds für die Nachrichtenbranche aufzubauen. Das war so ein europäisches Commitment von Google Europa, 150 Millionen Euro in das Nachrichtenökosystem zu investieren, um denen dabei zu helfen, die Digitalisierung zu meistern oder noch stärker zu adressieren. Und habe diesen Fonds dann tatsächlich aufgebaut mit einer ganz kurzen Unterbrechung bin ich dann zu Google zurückgekehrt, nachdem ich Google kurz verlassen habe, und bin dann in einen Bereich gegangen, der hieß Global Product Partnerships. Da ging es tatsächlich darum, an guten Tagen hat man das so beschrieben, die Augen und Ohren von Google Produkt für bestimmte Branchen zu sein. Und dann war es tatsächlich das Thema Nachrichten, also wie auf den unterschiedlichen Google-Plattformen Nachrichten stattfindet. Ja, also sei es letztendlich auch auf Google Maps gibt es immer mal wieder Nachrichten, die angezeigt werden, aber primär tatsächlich in der Google-Suche. Google News ist ein großes Produkt, was eine große Rolle bei Google gespielt hat, aber auch Produkte wie Subscribe ist Google, das war quasi, wie man Abos abschließen kann über Google, und Google Assistant, viele Produkte, wo Nachrichten eine Rolle spielen. Und man kann das so ein bisschen so zusammenfassen: erstens Augen und Ohren von Google-Produkte in den Märkten, und zweitens, wenn immer Nachrichten in einem Google-Produkt eine Rolle gespielt hat, dann hatte das im weitesten Sinne immer irgendwas mit meinem Team zu tun. Und das war eine ganze Zeit lang auch so, bis die europäische Urheberrechtsrichtlinie, auch das sogenannte Leistungsschutzrecht, in Kraft getreten ist. Nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Und dann war unser Team tatsächlich das Team, was sich damit auseinandergesetzt hat, dieses sehr herausfordernde Konstrukt des Leistungsschutzrechts in Google-Produkten umzusetzen, sozusagen für Compliance zu sorgen. Und das hat uns die letzten 3 Jahre eigentlich komplett beschäftigt. Das war eine sehr spannende Zeit, eine sehr interessante Zeit, aber auch eine sehr herausfordernde Zeit.
Ja, bei insgesamt 9 Jahren googeln kann ich mir vorstellen, dass da viele Projekte auch auf deinem Tisch waren. Gibt's denn da so ein bestimmtes Projekt, an das du gerne noch zurückdenkst?
Oh, da gibt's viele. Aber tatsächlich ein Projekt, was ich ganz gerne gemacht habe, das war, weil es einen Hamburg-Bezug hatte, und damals habe ich noch in Eimsbüttel gelebt. Wir haben tatsächlich weltweit zuerst dieses Subscribe is Google-Produkt, also wie man Abos über einen Google-Account abschließen kann, mit einem hyperlokalen Medium, mit den Eimsbütteler Nachrichten umgesetzt. Also es war nicht die erste Implementierung von Subscribe is Google in Deutschland, aber es war die erste, wo wir Print- und Digital-Abos über Subscribe is Google angeboten haben. Und das war total schön zu sehen, dass ein doch sehr komplexes technisches Produkt auch auf lokalen, wenn nicht sogar auf hyperlokalen Umfeldern funktioniert hat. Und ich habe gerade vor 2 Wochen, glaube ich, die Reminder-E-Mail bekommen, dass mein Abo immer noch läuft. von daher scheint das auch immer noch zu funktionieren, was mich natürlich ganz froh macht. Aber vor allem in der Zeit, als wir den Fonds aufgebaut haben, diesen Digital News Innovation Fund, in dem wir fast, glaube ich, über 600 Projekte gefördert haben und auch betreut haben, waren ganz viele Projekte quer über Europa verteilt, die total inspirierend waren. Von dem ersten Aufbau von Fact-Checkern oder Unterstützung von Fact-Checkern. Eigentlich kann man fast sagen, dass so die großen Fact-Checker, die heute eine Rolle spielen global, dass die damals in der Zeit auch von uns gefördert wurden, bis hin zu damals innovativen Plattformen, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wie man vor AI-Chatbots schon Nachrichten automatisiert an Nutzerinnen und Nutzer übertragen kann, auf eine Art und Weise, die vorher noch nicht so stattgefunden hat. Also es war ganz, ganz vielseitig. Wir würden jetzt noch 10 andere einfallen, aber es würde den Rahmen sprengen, glaube ich.
ich glaube, so gewinnt man schon mal einen ganz guten Einblick, einen ganz guten Eindruck. Du bist ja noch relativ neu jetzt in diesem Amt, aber wenn du diese Tätigkeit hier mal mit der Arbeit bei Google vergleichst, was für Parallelen konntest du denn schon identifizieren und was für Gegensätze vielleicht?
Oh, ja, wie ich eingangs gesagt habe, so Parallelen, die Parallele ist, dass ich, obwohl nicht mal das ist eine Parallele, ich wollte gerade sagen, dass ich morgens zur Arbeit gehe und wieder irgendwann abends nach Hause gehe, und dass das immer sehr unterschiedlich ist, je nach Termin. Das ist definitiv keine Parallele, weil ich zu Google-Zeiten tatsächlich auch nochmal weitaus mehr gereist bin. Mhm. Ich glaube, hier darf man gar nicht erzählen, und ich habe das auch versucht, so gut es geht, zu kompensieren. Darüber kann man auch streiten, wie das hilft oder nicht. Google kompensiert intern, ich habe nochmal zusätzlich kompensiert. Aber ich bin, glaube ich, im letzten Jahr 40 Mal geflogen. Das geht eigentlich nicht und das darf man nicht. Und dabei waren schon wirklich nur die Flüge, die sein mussten. Also wir waren sehr bedacht darauf, alles per Videocall zu machen, wie es noch notwendig war. Also Thema Reisen ist auf jeden Fall keine Parallele, weil ich reise viel weniger. Und das könnte man jetzt auch zu den langen Gründen zählen, warum ich auch an die HMS gewechselt bin, weil ich tatsächlich auch mehr Zeit mit meiner Familie verbringen will, die um Hamburg herum lebt. Das ist keine Parallele. Was die Parallele, eine Parallele ist, ist, dass ich nicht damit gerechnet hätte, dass ich außerhalb des Google-Universums, wo schon sehr viele großartige Menschen arbeiten, jemand anderes hat mal gesagt, dass die Arschlochquote sehr gering ist bei Google und das, auch wenn ich das mit dem Wort nicht übereinstimme, kann ich dem nur zustimmen, dass das hier tatsächlich auch so ist, dass wirklich einfach Leute hier arbeiten, die wirklich intrinsisch motiviert sind, die toll sind, die einzigartig sind, die einem wirklich ein total gutes Gefühl geben und die auch etwas verändern wollen, die etwas voranbringen wollen. Und ich habe das große Glück, dass ich hier in einem Team arbeiten darf, mit Kolleginnen und Kollegen arbeiten darf, die alle echt großartig sind. Und das ist eine Parallele zu Google, weil bei Google war das tatsächlich auch so, dass die Kolleginnen und Kollegen da extrem großartig waren. Das war übrigens auch einer der Gründe, die es mir am schmerzhaften gemacht haben, von Google wegzugehen, mein Team quasi zu verlassen. Das hat wirklich sehr wehgetan, aber dass der Punkt so schnell kompensiert hat, kommen wir zum Thema Überraschung, das hatte ich nicht damit gerechnet. Aber es gibt einfach sehr, sehr viele Unterschiede auch. Also ein globaler Technologiekonzern hat andere Arbeitsweisen. Und das war mir bewusst, bevor ich hierher gewechselt bin. Aber was das mit mir macht und auch mit meiner Arbeitsweise und auch mit meinem Verhalten in der Arbeit, das habe ich, was ich eingangs gesagt habe, so ein bisschen unterschätzt. Und es gibt diverse Mikromomente, nenne ich sie mal, wo ich immer wieder davon überrascht bin, dass ich etwas, was ich über die letzten 9 Jahre für selbstverständlich empfunden habe, dass das eben nicht selbstverständlich ist. Und das wiederum dürfte aber eigentlich auch keine Überraschung sein, weil es ist ein Technologiekonzern und wir sind hier im Hochschulbereich. Und das ist gar nicht negativ gemeint oder gar nicht negativ konnotiert, sondern es ist tatsächlich anders. Ja, eine Hochschule mit all ihren Stakeholdern und auch diese besondere hier, die HMS, ist einfach auch ein ganz anderer Wirkungsrahmen. Ein Public-Private Partnership ist ein anderes wirtschaftliches Konstrukt als ein börsennotiertes US-Unternehmen. Ja, also von daher sind diese Unterschiede ausgemacht.
Ja. Ja, bezüglich der Arschlochquote, wie du sie genannt hast. Das kann ich aber auf jeden Fall auch für hier unterschreiben, dass super viele tolle Menschen hier tätig sind. Wir als Studenten durchlaufen ja auch immer das sogenannte Assessment Center. Und da wurde uns auch schon gesagt, dass hier auch die No-Assholes-Policy gilt. Also
darauf habe ich mich dann wahrscheinlich bezogen. Oder derjenige, der mir das erzählt hat, ja.
Ja, ich glaube, derjenige weiß auch, dass er gemeint ist. Ja. Also liebe Grüße. ja, die HMS ist ja nicht nur eine GmbH, sondern in erster Linie eine Bildungsstätte. Also lass uns auch gerne über Wissenschaft reden. Du hast eigentlich Politikwissenschaft studiert an der Uni Potsdam und hast dann promoviert von 2012 bis 2017 an der Leuphana zum Thema Open Science. Was genau ist denn Open Science und was hat dich daran so begeistert?
Genau, die Hamburg UNESCO ist sogar beides in eine gemeinnützige GmbH und eine Stiftung. Also dieses Public-Private Partnership, da gehören 3 Sachen zu, könnt ihr euch gerne auf der Website auch mal angucken. Ist tatsächlich ein wirklich interessantes Konstrukt. Ja. Aber zu deiner Frage, mich hat schon immer das Thema Technologie, Gesellschaft und so die Wechselbeziehungen interessiert und vor allem der Bereich der Kommunikation. Also ich habe mich schon sehr früh, auch während meines Diplomstudiums und auch davor schon damit beschäftigt, wie kann Technologie einen hoffentlich positiven Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Und da könnte man jetzt heute sagen, das ist sicher nicht in allen Fällen so gut ausgegangen. Gerade in aktuellen Debatten ist das ein großes Thema. Nichtsdestotrotz hat mich das immer interessiert. Und als ich mein Diplom abgeschlossen hatte, da habe ich mich mit elektronischer Demokratie zum Beispiel beschäftigt, also digitaler Bürgerbeteiligung. Danach hatte ich angefangen bei der Zeit zu arbeiten, hatte aber immer das Gefühl, dass ich meine Ausbildung noch nicht abgeschlossen habe. Vielleicht ist das ein bisschen ein Vergleich auch zu den Studierenden hier an der HMS, die sich in unseren großartigen Studiengängen bewerben, dass sie das Gefühl haben, da ist noch was, da kann man noch was holen, da ist noch ein Weiterentwicklungspotenzial möglich, was fernab der normalen Arbeitswelt und fernab der normalen Erfahrung kommt. Und daran glaube ich auch. Und ähnlich war es bei mir auch. Deswegen habe ich damals dann beschlossen, nicht ein MBA zu machen oder nicht Film oder Journalismus zu studieren, sondern habe mir überlegt, dass ich gerne promovieren möchte, auch um mir selber zu beweisen, jetzt erinnere ich mich an ein eigenes Zitat gerade, um mir selber zu beweisen, dass ich mich länger als, damals habe ich, glaube ich, gesagt, einen Tag oder sowas, mit einer Sache beschäftigen kann. Und ich wollte tatsächlich diese persönliche Weiterentwicklung mit der wissenschaftlichen Weiterentwicklung und mit der Wissensweiterentwicklung verknüpfen und habe mir dann Gedanken gemacht, wie kann ich denn ein Thema finden, was mein Interesse, also Technologie und Gesellschaft adressiert, was so ein bisschen aufbaut auf mein Diplomstudium, also elektronische Demokratie oder elektronischer Einfluss und was im Dreiklang dann auch diesen wissenschaftlichen Aspekt adressiert, also Wissen oder wissenschaftliche Kommunikation adressiert. Und dann kam eben dieses Thema. Und du hast ja gefragt, was Open Science ist. Bei Open Science geht es tatsächlich um die Öffnung der wissenschaftlichen Kommunikation, die in größten Teilen historisch bedingt, aber auch geschäftlich oder rechtlich bedingt, die zum großen Teil geschlossen stattfindet. Ja, man spricht ja auch immer von dem Ivory Tower. Ich habe immer noch mit Englisch.
Von dem Elfenbeinturm.
Danke, von dem Elfenbeinturm, in dem Wissenschaft funktioniert. Und ich habe mir halt die Frage gestellt, wie ist es denn möglich, auf Grundlage von Technologie für die Gesellschaft Wissenschaft zu öffnen und Wissenschaft zugänglich zu machen? Und darum geht es bei Open Science, Öffnung wissenschaftlicher Kommunikation. Und darüber habe ich geschrieben, ja.
Deine Dissertation war jetzt keine klassische Arbeit. Du wolltest einen möglichst offenen Ansatz haben. Was bedeutet das denn konkret? Also wie hast du diese Arbeit geschrieben?
Tatsächlich habe ich auch schon immer daran geglaubt und es hat bei mir auch schon dann in der Kindheit angefangen, dass man Sachen am besten versteht, wenn man mit ihnen experimentiert und Sachen ausprobiert, wo es nachher bestimmt auch wieder eine Parallele zur Hamburg Media School gibt. Und in dem Fall war es so, dass ich mir überlegt habe, wie kann man eigentlich, wenn man über die Öffnung wissenschaftlicher Kommunikation anhand von Technologie schreiben will, dann sollte man das selber auch praktizieren. Und deswegen habe ich so ein bisschen so ein selbstbeschreibendes, selbstreflektierendes Vorhaben gewählt, wo ich beschlossen habe, meine Doktorarbeit von Anfang bis zum Ende offen im Internet zu schreiben und jederzeit oder den Anspruch zu haben, jederzeit unter einer offenen Lizenz alle Inhalte, die im Rahmen dieser Doktorarbeit entstanden oder entstehen, so schnell wie möglich, so umfänglich wie möglich offen zur Verfügung zu stellen, um auf der einen Seite das theoretische Konstrukt der Öffnung wissenschaftlicher Kommunikation auch in den historischen Kontext zu stellen und zu fragen, wie war es denn früher, wie ist es denn heute und warum sind wir da heute, wo wir sind, ne, kommt ja der gesellschaftliche Aspekt rein, um wissenschaftlich zu arbeiten, um natürlich, ne, den wissenschaftlichen Methoden der Kulturwissenschaften gerecht zu werden, und auch wissenschaftlich mir Fragestellungen zu stellen, aber eben um auch technisch das zu machen, was ich, worüber ich mich auseinandersetze. Und da kam eben dieser Gedanke, die Arbeit vollumfänglich im Live im Netz zu verfassen und darüber zu schreiben, wie das ist. Das war einer von den drei Bestandteilen meiner Arbeit, war so eine Selbstreflexion. Kann man eine Doktorarbeit oder eine Fragestellung gar, kann man eine Doktorarbeit von Anfang bis zum Ende live im Internet schreiben? Was macht das mit einem? Ist das überhaupt möglich? Geht das überhaupt? Und was passiert da eigentlich? Ja.
Und das darf man sich so vorstellen, dass du dann einfach deine Gedanken geteilt hast oder haben dann auch wirklich Nutzer noch selbst partizipiert?
Ja, da gab es einige rechtliche Herausforderungen, weil natürlich eine Doktorarbeit schon auch eine eigene Leistung sein soll. Man muss sich sicherstellen, dass jetzt nicht jeder da drin rumschreiben kann und mir die Doktorarbeit für mich schreiben kann. Was tatsächlich die ganze Zeit möglich war, war, dass man mir Vorschläge für Literatur schicken konnte. Das war auch völlig okay. Das haben auch einige genutzt. Aber man kann sich das ehrlich gesagt so vorstellen und die technischen Plattformen mussten sich mehrmals verändern, auch aus technischen Herausforderungen. Aber das, man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass immer, wenn ich was geschrieben habe, in dieser Doktorarbeit konnte man das live im Internet sehen.
Ja, du hattest erwähnt, dass du dich dann für eine Promotion entschieden hast und somit aber auch gegen beispielsweise ein MBA. Das hattest du gerade erwähnt. Hättest du rückblickend vielleicht gerne noch ein MBA oder was anderes verfolgt?
Ja. Ich glaube, dass die Grundidee von einem MBA einfach eine extrem gute ist. Vor allem hätte ich mir das an so einem Ort wie der Hamburg Media School gut vorstellen können, wo ein grundsätzliches Verständnis dafür da ist, dass ein MBA nicht nur um das Business oder das Packen eines Rucksacks mit Business Skills ist, sondern wo es halt auch weit darüber hinausgeht, Menschen den Raum zu geben, sich selber weiterzuentwickeln. Also das, ich mag das Wort nicht, aber so ein bisschen das, den ganzheitlichen Ansatz. Und das ist, finde ich, hier schon einzigartig. Und sowas hätte ich schon gerne gemacht. Aber ich bin nicht unglücklich, dass ich dann im Endeffekt zum Glück meine Doktorarbeit zu Ende gebracht habe, was ja auch nicht selbstverständlich ist.
Nee, hat sich alles gut gefügt, würde ich sagen.
Ja.
Also heute liest sich dein Lebenslauf auch so wie eine Reise durch die gesamte Medienbranche.
Oh Gott.
Du hast unter anderem gelehrt, du warst als Berater tätig, warst in renommierten Unternehmen wie der Zeit, die hattest du erwähnt, du warst auch bei der dpa und heute leitest du eine Hochschule. Gibt es denn so eine Station, die dir besonders in Erinnerung bleiben wird, die dich besonders geprägt hat?
Jede der einzelnen Stationen, die du gerade aufgezählt hast, und was bei deiner Aufzählung noch ein bisschen fehlt, sind so die ehrenamtlichen Organisationen, in denen ich aktiv war oder auch noch aktiv bin, hat mich auf jeden Fall auf ihre eigene Art und Weise geprägt. Ich möchte keine von denen missen. Ich verfall jetzt gerade so in diverse Flashbacks in meinem Kopf, aber es war, also an jedem dieser Orte, die man da so in meinem Lebenslauf sieht, habe ich mich sehr wohl gefühlt, habe ich sehr viel gelernt, habe ich tolle Menschen kennengelernt. All diese Orte haben mich definitiv geprägt und zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich möchte keinen dieser Orte missen. Rückwirkend, finde ich, sieht man immer noch so ein bisschen den roten Faden, so aus Technologie und eben Gesellschaft, was ich vorhin auch erzählt habe. Aber wenn ich so ganz doll weit zurückblicke, dann weiß nicht, hätte ich mir nicht erträumen können, dass das so toll alles läuft und dass ich mich so glücklich schätzen darf, in einer so tollen Position jetzt zu sein und mit so tollen Menschen zusammenzuarbeiten und hier mit dir heute zu sitzen und darüber zu sprechen. Ja, das ist, ich vergesse das sehr häufig, dass ich mich sehr glücklich schätzen kann, dass ich diese Reise so bisher erleben durfte.
Das klingt zwar nicht so, aber gibt es irgendwas, das du bereust?
Also dadurch, dass ich jetzt schon so lange drüber nachdenke für meine Verhältnisse. Nee, ich glaube, ich habe definitiv nicht immer alles richtig gemacht. Und ich habe definitiv, ich will jetzt nicht sagen viele Fehler gemacht, aber ich habe definitiv Fehler gemacht. Vielleicht auch manche, die grundlegender waren. Ich habe aber erstens immer das Gefühl gehabt, dass alle Fehler, die ich gemacht habe, keinem geschadet haben. Also zumindest nicht nachhaltig. Und was noch viel wichtiger ist, ich glaube, dass ich aus den meisten meiner Fehlern auch viel gelernt habe und für die Fehler gilt das Gleiche für die Orte, an denen ich schon wirken dürfte. Ich glaube, kann mich jetzt nicht an einen Fehler erinnern, wo ich nicht dankbar dafür bin, dass ich den gemacht habe und daraus gelernt habe, wie ich ihn beim zweiten Mal vielleicht nicht mache, nochmal mache. Und ich glaube, ich werde auch noch viele Fehler machen. Aber ich hoffe, dass ich immer aus den Fehlern, die ich schon gemacht habe, auf die neuen Fehler aufbauen kann. Von daher, Fehler gemacht gehört für mich dazu. Ich bereue eigentlich nichts.
Mhm. Ja, du hattest gerade schon deine Ehrenämter erwähnt. Und an der HMS ist es ja auch Tradition, dass jedes neue Mitglied ein Profil geschrieben bekommt. In deinem steht zum Abschluss, zudem leitete er verschiedene digitale zivilgesellschaftliche Organisationen und engagiert sich vielfältig ehrenamtlich. Was bedeutet das denn konkret?
Ja, also ich habe schon recht früh, und da kommt wieder dieses Technologie- und Gesellschaftsthema rein, mir Gedanken gemacht, wie ich nicht nur über Technologie und Gesellschaft nachdenken kann, sondern welche Räume es gibt, in denen ich das ausprobieren kann. Und ich glaube, einer der ersten Räume, die etwas größer waren, gab auch viele kleine davor, war sicher Freifunk, der Förderverein für freie Netzwerke. Ich habe jetzt das Datum nicht mehr im Kopf, aber es ging in den 2000ern los. Wo sich einige Menschen, und zu denen dürfte ich dazugehören, Gedanken gemacht haben darüber, wie man Internet zu den Leuten bringt, die aus welchen Gründen auch immer, meist technischer Natur, keinen Zugang zum Internet haben oder auch finanzieller Natur. Und in dem Rahmen haben wir Freifunk gegründet und da ging es tatsächlich um den Aufbau dezentraler IT-Infrastrukturen. Also eigentlich Zugang zum Internet, das war das Killer-Feature. Leider, der Gedanke war eigentlich ein bisschen weiter. Die Ursprungsidee war, ein freies Bürgernetzwerk aufzubauen, so ein bisschen wie freier Funk. Haha, freier Funk. Und das Internet war aber, war die Killer-App in diesem Netzwerk. Dieses Netzwerk hätte auch ohne das Internet funktioniert. Aber was wir bis zu guter Letzt nicht hinbekommen haben, ist dezentrale Applikationen in diesen Räumen laufen zu lassen. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele, dass das funktioniert hat. Aber durchgesetzt hat sich der Gedanke, dass Freifunk die Möglichkeit bietet, eine technologische Möglichkeit bietet, für jeden Menschen mit sehr wenig Geld eine IT-Infrastruktur zu unterstützen, die allen zugutekommt. Ja? Also ein freier Raum für das Übertragen von Daten und Informationen. Und das war definitiv einer der ersten Organisationen, in die ich viel Zeit investiert habe und die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, in der ich sehr lange auch aktiv war. Und ähnlich wie den Aufbau von freien und offenen IT-Infrastrukturen hat mich dann auch recht früh, nicht nur im Rahmen meiner Diplomarbeit, auch schon ein bisschen vorher das Thema beschäftigt, welche Möglichkeiten hat man mit IT-Infrastruktur, Öffnung von Wissen und wissenschaftlicher Kommunikation, aber auch nicht wissenschaftlicher Kommunikation, also die Öffnung von Daten voranzutreiben. Und in dem Rahmen war ich eine Zeit lang sehr aktiv bei der Open Knowledge Foundation. Das ist quasi der Trägerverein von, die meisten kennen es vielleicht von euch, von Frag den Staat. Und diversen anderen Plattformen. Und da war ich auch sehr dankbar, mit einem sehr engagierten Team daran zu arbeiten, die Öffnung von Daten und Informationen voranzutreiben. Also in Hamburg gibt es ja das Transparenzgesetz, was den Zugang zu öffentlichen Informationen, also zu Informationen der Verwaltung ermöglicht. Und solche Initiativen haben wir tatsächlich versucht zu unterstützen auf vielfältigste Art und Weise. Und nachdem mein Sohn geboren wurde, der es am Anfang nicht so leicht hatte, habe ich ein bisschen mein Engagement zurückgefahren. Hab zwischendrin noch in vielen, also bevor mein Sohn geboren wurde, noch in vielen Organisationen auch politisch versucht, darauf hinzuwirken, dass diese Öffnung von Infrastrukturen und Öffnung von Daten vorangeht. Vor allem in einem Land, was manchmal sehr technologiefremd unterwegs war, auch von politischer Seite aus. Und aber nachdem mein Sohn geboren wurde, habe ich so eine kleine Pause gemacht oder etwas längere Pause und fange jetzt erst so sukzessive an, mich wieder so ein bisschen zu engagieren. Also können wir uns auch wieder roter Faden sagen, zuerst in der Kita meines Sohnes und meiner Tochter, wo wir einen Förderverein gegründet haben, aber auch in anderen Rahmen versuche ich mich so ein bisschen wieder da hin zu entwickeln, weil erstens mehr Zeit da ist, weil zweitens toi 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 meinem Sohn sehr gut geht im Moment und weil mich es immer getrieben hat, auch, man könnte sagen, etwas zurückzugeben. Nee, es ist beides, zurückzugeben, aber auch zu nehmen, weil es ist so ein ehrenamtliches Engagement funktioniert auch nur, wenn man davon etwas hat. Und mir hat das immer eine große Erfüllung gegeben, mich zu engagieren für Themen, von denen ich politisch überzeugt war oder gedanklich überzeugt war und bei denen andere Menschen Lust hatten, in ihrer Freizeit mit mir daran oder ich mit ihnen daran zu arbeiten, diese Themen voranzubringen. Und das will ich auch wieder mehr machen.
Ich kann mir vorstellen, dass ein Präsident und ein Geschäftsführer alle Hände voll zu tun haben.
Ja, das stimmt natürlich auch, ja.
Ja, aber umso schöner, dass du dir dann trotzdem die Zeit nimmst und da auch vielleicht so eine Priorisierung vornimmst. Das ist jetzt vielleicht eine typische Frage, bei der sonst jeder Bewerber seine Augen rollt. Aber wo siehst du denn so diese Hochschule in 5 Jahren?
Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich rolle da gar keine Augen, weil das eine Frage ist, die mich sehr doll beschäftigt. Ich bin jetzt ja erst seit kurzem hier. Aber mir ist sehr klar, dass man sich schon sehr bald darüber genau um diese Frage Gedanken machen muss. Und jetzt komme ich wieder zu diesem großartigen Konstrukt mit dem Public-Private Partnership, aber auch mit so unfassbar großartigen Studierenden und ähnlich großartigen Alumnis. Es gibt einen großen Möglichkeitsraum, um mal das Wort wieder zu verwenden, die HMS zu gestalten. Und ich möchte gerne versuchen, möglichst bald mit den unterschiedlichen Gruppen, die ich gerade genannt habe, daran zu arbeiten, diese Frage gemeinsam zu beantworten. Ich habe selber diverse Ideen, aber darauf kommt es nicht an. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, viel zuzuhören, mit vielen Menschen zu sprechen und eine gemeinsame, nicht nur Vision, sondern eine gemeinsame Idee davon zu entwickeln, wie die HMS in 15, wie auch immer, Jahren aussieht. Und daran möchte ich sehr gerne arbeiten. Und das ist mir sehr wichtig, da sehr bald auch schon mit einem Prozess diesbezüglich zu beginnen.
Was schwebt dir da so vor? Was sind so konkrete Ideen?
Ach, man könnte jetzt sehr vielseitig werden, ne? Also es gibt sehr viele Ideen, in welche Richtung das gehen kann. Noch viel mehr Möglichkeiten. Man kann zum einen da natürlich sagen, dass man auf der Grundlage dessen, was hier Großartiges geschaffen wurde und auch ist, sich weiterzuentwickeln und Optimierung an einigen Ecken und Kanten anzugehen. Fängt an mit Themen wie Raumausstattung, hört hört auf mit Themen, mit Ausgestaltung in der Weiterbildung oder Weiterentwicklung in der Weiterbildung, wo wir auch ja schon viel ausprobieren. Das ist aber so, wäre so die, sagen wir so, die, der Weg der Optimierung des, dessen, was schon da ist, oder man versucht, sich nochmal den Freiraum zu schaffen und das Konstrukt nochmal weiterzudenken. Also welche Rolle gerade aufgrund der Entwicklung, globalen Entwicklung, der Interpretation von Medien in unterschiedlichen Bereichen in der Welt und auch der unterschiedlichen Einflüsse auf die Definition von Medien, auf die Definition von Kommunikation und auch Kommunikation zwischen Gesellschaft und anderen Bereichen, kann man sich schon die Frage stellen, welche Rolle spielt da die Hamburg Media School? Und das kann man auch mal gerne groß denken. Aber wie gesagt, mir ist es wichtig, erstmal den Raum zu schaffen, so ein Denken überhaupt zu ermöglichen. Und dafür müssen wir noch ein paar Hausaufgaben machen.
Hm. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wo die HMS so in 5 Jahren steht.
Ich auch.
Zum Abschluss vielleicht noch eine etwas persönlichere Frage. Von unseren Gesprächen off the record weiß ich, dass du ein großer Podcast-Fan bist und auch selbst schon häufiger vor Mikrofon warst. Welche 3 Podcasts würdest du denn anderen empfehlen?
Ich bin tatsächlich ein bisschen traurig. Ich habe zur Vorbereitung des Gesprächs heute, habe ich gestern auch mal so ein bisschen geschwelgt in der Vergangenheit. Ich habe mal einen Podcast gemacht, den gibt's leider nicht mehr. Ich habe gestern nochmal gesucht, der hieß How's It Going? Das war 2016 und es hat mir super viel Spaß gemacht. Es war eine ganz tolle Erfahrung. Und wenn es den noch geben würde, ich muss noch mal gucken, ich habe gestern noch bei Apple Podcasts geguckt, da gab es ihn nicht mehr, dann würde ich den natürlich empfehlen. Tatsächlich zum Nachhören, vielleicht sind da auch so einige Momente drin, wo man sich fremd schämt, aber grundsätzlich glaube ich, war der sehr, sehr gut, weil übrigens der mir auch sehr geholfen hat, darüber hinwegzukommen, dass ich meine eigene Stimme nie hören konnte. Ja, das war auch wieder so ein Auto-Experiment. Also How's It Going wäre auf jeden Fall ein Podcast, den ich empfehlen würde. Ich höre tatsächlich im Moment Podcasts, auch aufgrund der Zeitproblematik und auch aufgrund der Herausforderung, dass meine Kinder sich sehr viel Zeit nehmen, was ich sehr gut finde. Mein Sohn spielt gerade sehr, sehr gerne Schach zum Beispiel, das mache ich auch gerne mit ihm. Höre ich Podcasts tatsächlich sehr viel querbeet. Ja, also da kann es mal sein, dass ich in so einem Hobbylos-Podcast drin lande, den man herausfordernd finden kann. Ich finde ihn meist sehr, sehr lustig. Aber auch so ein Lage der Nation ist natürlich immer ein Reinhören wert. Und dann natürlich der HMS-Podcast, ne? Den sollte man auf jeden Fall, also wenn ich so 3 definieren müsste, dann wären das wahrscheinlich diese 3 und die sind alle komplett unterschiedlich, aber unfassbar einzigartig und toll.
Jetzt muss ich doch nochmal eine Frage nachschieben. Mit 2016 wart ihr ja doch verhältnismäßig früh dran. Was genau war das denn für ein Podcast und was ging's?
Also bei How's It Going ging es tatsächlich darum, ich habe das mit einem Freund hier aus Hamburg gemacht, Patrick. Zum einen wirklich ging es tatsächlich darum, meine Abneigung meiner eigenen Stimme gegenüber loszuwerden. Ich konnte meine Stimme wirklich nicht hören. Also ich mag sie hören, wenn ich selber spreche, aber wenn man sie selber nochmal anhört, das war so ein, auch schon hatte so eine psychologische Komponente. Nein, aber es ging tatsächlich darum, mit Menschen zu sprechen, die Patrick und ich spannend fand und zu versuchen, von denen zu lernen, wie sie das, was sie zu dem Zeitpunkt gemacht haben, wie sie dazugekommen sind, warum sie das machen, was sie treibt, was sie heute anders machen würden. Also tatsächlich auch so ein bisschen um das Thema Weiterentwicklung im weiteren Sinne. Also tatsächlich waren die 3 OMR-Jungs damals nochmal da. Wir hatten Leute wie Niklaus Röttger da, der war damals Chefredakteur von Wired. Also ganz, ganz bunte, eine ganz bunte Entourage von Menschen, die Patrick und ich gut fanden, haben wir interviewt und haben mit denen gesprochen. Wir haben die nicht interviewt, wir haben mit denen gesprochen darüber, welchen Stellenwert Weiterentwicklung für sie im Leben hat und wie sie da gelandet sind, wo sie gelandet sind. Deswegen haben wir, glaube ich, 12 Folgen gemacht und dann leider aufgehört. Das bereue ich. Ja, du hast schon gefragt, was ich bereue. Das bereue ich, dass wir aufgehört haben.
Naja, vielleicht gibt es ja bald eine Neuauflage. Wer weiß.
Wer weiß, ja, wer weiß.
Christian, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die spannenden Insights und alles Gute für dich.
Vielen Dank.
Das war auch schon die Folge mit Christian. Aus Studierendensicht kann ich nur sagen, dass Christian bisher wirklich einen super Job macht und immer ein offenes Ohr hat. Falls du dir auch vorstellen kannst, an der HMS zu studieren oder dich für unsere Weiterbildungsangebote interessierst, dann schau doch gerne einmal auf hamburgmediaschool.com vorbei. Ansonsten Bis zum nächsten Mal.